Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und heute geht es um all diejenigen, ohne die Handwerksorganisationen und auch ganz viele andere Bereiche, ja man kann und muss es so sagen, völlig aufgeschmissen wären. Wir widmen uns in dieser Folge dem Thema Ehrenamt und schauen, welche Bedeutung es für das Handwerk in unserem Land hat. Diejenigen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren, möchten wir mit dieser Folge für ihren Einsatz danken und ja, sie motivieren, auch weiterzumachen. Allen anderen können wir hoffentlich ein bisschen mehr Lust auf das Thema Ehrenamt machen. Dafür habe ich mich heute auf den Weg zur Ehrenamtsakademie des Handwerks in NRW gemacht. Ja, und mir gegenüber sitzt Alexandra Höges. Sie ist Projektleiterin der Ehrenamtsakademie. Hallo, Frau Höges.
Hallo, Herr Südmeier.
Ja, Frau Höges, die Ehrenamtsakademie kümmert sich, wie der Name schon sagt, um die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im Handwerk. Aber was die Ehrenamtsakademie genau ist, seit wann es sie gibt und welche Aufgaben sie übernimmt, das können Sie viel besser erklären. Was steckt hinter der Ehrenamtsakademie?
Ja, gehen wir vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück und fragen, warum gibt es die Ehrenamtsakademie? Also ja, wenn wir uns die Handwerksorganisationen vorstellen und an das Thema Ehrenamt denken, dann sehen wir, alle Organisationen stehen denselben Herausforderungen gegenüber, nämlich Nachwuchs für ein Ehrenamt zu gewinnen und aber auch die Ehrenamtlichen in ihren Aufgaben zu unterstützen, sie zu qualifizieren, in ihren Aufgaben auch sicherer zu machen, ihnen damit zur Seite zu stehen. Ja, und weil diese Aufgaben halt so vielseitig sind, ist auch der Wunsch nach Unterstützung sehr vielseitig und reicht zum Beispiel von Rhetorik-Coachings über Öffentlichkeitsarbeit, PR, Marketing bis auch zu handwerkspolitischen Themen. Ja, und in den letzten Jahren hat sich in vielen Gesprächen die Idee herauskristallisiert, Mensch, wenn wir alle dieselben Herausforderungen haben, warum gehen wir die denn nicht gemeinsam an und gründen eine gemeinsame Anlaufstelle für das Ehrenamt, für Themen rund um das Ehrenamt im Handwerk, so ja, so eine Art Plattform vielleicht. Diese Plattform wurde 2020, 2021 mit Förderung durch das NRW-Wirtschaftsministerium gegründet unter Trägerschaft des Westdeutschen Handwerkskammertags. Alle relevanten Handwerksorganisationen aus NRW sind mit an Bord, die 7 Kammern, Unternehmerverband, Landesinnungsverbände, der Landesverband der Kreishandwerkerschaften, Unternehmerfrauen NRW, die Handwerksjunioren NRW und natürlich auch die Akademie des Handwerks Schloss Rasfeld als Bildungseinrichtung der Kammern besonders gut geeignet. Einmal durch den attraktiven Veranstaltungsort natürlich, aber eben auch durch das fachliche Wissen, die Erfahrung als Bildungsinstitution besonders geeignet, die Angebote der Ehrenamtsakademie umzusetzen. Und deshalb ist die Ehrenamtsakademie auch bei der Akademie Schloss Rasfeld angesiedelt. Ja, seit Ende 21 bieten wir ein abwechslungsreiches Programm an mit verschiedenen Präsenzveranstaltungen, mit Online-Seminaren zu den verschiedenen Themen. Wir haben die Bedarfe aufgegriffen und haben dann versucht, eben ein entsprechendes Programm auf die Beine zu stellen. In Präsenz übrigens nicht nur auf Rasfeld, sondern auch in den Kammerregionen. Und über allem steht der Gedanke, gemeinsam im Netzwerk des Ehrenamts miteinander und voneinander zu lernen, dabei Freude zu haben. Denn wenn die Ehrenamtlichen das alles neben Beruf, neben Hobbys, neben Freunden, neben Familie machen, da muss das einfach Freude machen. Und noch ganz wichtig, die Angebote sind kostenfrei für die Engagierten.
Können Sie mal sagen, in welchen Bereichen die Ehrenamtler da so hauptsächlich tätig sind?
Ja, im Grunde zieht sich das Ehrenamt durch die gesamte Selbstverwaltung. Man kann von zwei groben Bereichen vielleicht sprechen. Ein Großteil ist für die berufliche Bildung tätig und ein weiterer Teil in den verschiedenen Gremien und Ausschüssen. Jetzt kann man einmal einen Blick auf die Handwerkskammern werfen mit dem Präsidium, dem Vorstand, der Vollversammlung. Dann halt in den Prüfungsausschüssen für Meisterprüfung, Gesellenprüfung, Abschlussprüfung, Fortbildungsprüfung. Sie sehen, es ist sehr, sehr vielseitig und sehr bunt gemischt. Dann der Blick zu den Innungen, auch der Vorstand, Obermeisterin, Obermeister. Natürlich die Stellvertretenden nicht zu vergessen immer. Bei den Kreishandwerkerschaften auch im Vorstand, in den Ausschüssen. Dann gibt es die Verbände, es gibt die Junioren, die Unternehmerfrauen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
Ja, also wirklich ein weites Feld. Mal angenommen, diese ehrenamtliche Säule würde wegbrechen. Was wäre dann alles nicht mehr möglich, beziehungsweise was würde es nicht mehr geben?
Wenn man es jetzt tatsächlich mal ganz kurz und knapp formuliert, muss man sagen, extrem wenig bis nichts. Also stellen wir uns vor, Prüfungen werden nicht vorbereitet und abgenommen. Dann gibt es keine neuen Gesellen, keine neuen Gesellen, keine neuen Meisterinnen oder Meister, keine neuen Gründerinnen. Niemand könnte mehr Betriebe übernehmen oder weiterführen. Das Handwerk könnte die Selbstverwaltung nicht mehr ausführen. Ja, und wenn man das mal weiterspinnt, ist das keine rosige Zukunft.
Gott sei Dank ist das ja nur ein fiktives Bild. Es gibt ja zum Glück noch genügend Menschen, die sich engagieren. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, treibt diese Menschen an, eben ein Ehrenamt wahrzunehmen?
Ja, also wenn wir jetzt in unseren Veranstaltungen oder in unseren Gesprächen einfach hören, die Ehrenamtlichen erzählen ganz viel über ihre Motivation. Und da hören wir aber auch sehr viele verschiedene Motivationen dahinter. Manche engagieren sich, weil sie sich für ihren Beruf engagieren wollen, das heißt ein Prüfungswesen. Manche sagen, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Na, da geht's dann an die Emotion auch. Ich möchte Zusammenhalt erleben, also in der Gemeinschaft etwas machen, weil ich die Leute so toll finde. Manche sagen, ich möchte etwas schaffen. Manche sagen, ich möchte mein Wissen einfach weitergeben, was dann natürlich auch wieder im Prüfungswesen eine Rolle spielt, aber auch in anderen Gremien eine Rolle spielt. Manche möchten sich politisch engagieren, handwerkspolitisch mitgestalten. Man kann halt viel machen, man kann Vorbild sein, man kann sich aber auch zum Beispiel für aktuelle Themen wie Klimaschutz engagieren, wo man dann wieder die handwerkspolitische Schleife zieht. Aber unterm Strich ist es, was wir so erleben, geben, nicht viel fragen und einfach machen.
Ja, an dieser Stelle lassen wir doch mal Vertreterinnen und Vertreter des Ehrenamtes im Handwerk, in unserem Fall natürlich des Tischlerhandwerks, zu Wort kommen. Ich habe mich mal mit drei von Ihnen über Ihre Motivation und Ihr Engagement unterhalten. Los geht es mit Frank Werner. Er beschäftigt sich als Mitglied des Obermeistertrios der Innung Minden-Lübbecke und in unserem Berufsbildungsausschuss auf Landesebene ehrenamtlich sehr intensiv mit dem Thema Ausbildung. Und ja, mit ihm habe ich über seine persönliche Motivation fürs Ehrenamt gesprochen. Ja, hallo Frank, herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt.
Hallo.
Ja, ich habe es schon gesagt, dein ehrenamtliches Betätigungsfeld ist hauptsächlich der Bereich Berufsbildung. Was treibt dich persönlich an, dich da so entsprechend zu engagieren?
Ich glaube, dass ein besonderer persönlicher Motivator ist, dass das bei mir auch nicht so ganz geradlinig gelaufen ist. Ich bin auch von Höckzchen über Stöckzchen irgendwie immer so ein bisschen weitergekommen. Und ich finde es gut, dass eine Berufsbildung so weit offen ist, dass man tatsächlich immer wieder eine Chance nutzen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn junge Menschen sich orientieren, dass nicht sofort alles mit Turbogeschwindigkeit auf das Ziel rausläuft, sondern dass es viele Möglichkeiten in der Berufsbildung dann gibt über, ich sage jetzt mal, die Ausbildung nachher und die daraus entstehende Weiterbildung, weil Handwerk so viel mehr kann, als man sich es im ersten Moment vorstellen kann.
Du hattest das gesagt, es lief nicht ganz geradlinig. Wie lange machst du das schon, beziehungsweise wie kam es dazu? Was hat dich zum Ehrenamt gebracht?
Also tatsächlich ist das bei mir in der Ausbildung dann erst losgegangen. Ne? Also meine Schulzeit ist nicht ganz so geradlinig gelaufen und ich habe einfach mal verschiedene Schulformen ausprobiert. Und ich finde es heute auch immer noch faszinierend, aus welchen Schulformen und aus welchen sozialen Bereichen junge Auszubildende zu uns kommen und die dann tatsächlich doch irgendwo das gleiche Ziel haben und sicherlich auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns kommen. Und das hat mich damals schon während der Ausbildung so ein bisschen fasziniert, als ich in der Berufsschulklasse saß und gesehen habe, wie viele unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Vorbildungen halt da waren. Dann hat man sich irgendwie so ein bisschen eingesetzt dafür. Und das hat bei mir relativ schnell dazu geführt, dass Lehrer mich angesprochen haben und dass auch nach der Gesellenprüfung sofort auch Mitglieder eines Prüfungsausschusses angesprochen haben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, aktiv in den Ehrenämtern mitzuarbeiten. Und das war bei mir eigentlich so die Initialzündung, dass ich gesagt habe, geht das überhaupt so schnell und so jung? Und ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Und das war ja nicht alles perfekt. Und da ging es aber darum, dass man tatsächlich gesagt hat, Man wird nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ehrenamt ist im Prinzip ja von vielen gestützt und man ist nie alleine. Und dieses Team und diese gegenseitige Unterstützung fand ich eigentlich immer sehr faszinierend. Also man ist nie alleine gelassen worden, man konnte sich immer einarbeiten und ab da an ging das kontinuierlich weiter. Früher hat man gesagt Gesellenbeisitzer, heute würde man sagen Arbeitnehmervertreter, dann auf Seiten der Arbeitgeber dann irgendwann weitergemacht, Lehrlingswart geworden, Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Das sind so Sachen, die haben sich so nach und nach entwickelt. Das war nie, jetzt musst du aber und jetzt ist hier irgendwie Not am Mann, sondern das hat sich im Prinzip ja, langsam entwickelt.
Was nimmst du für dich aus dieser ehrenamtlichen Tätigkeit heraus, beziehungsweise was nimmst du persönlich dafür für dich immer mit?
Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Einmal ist es tatsächlich der Berufsstolz, der dahinter steckt, dass man sagt, man möchte den Beruf selber weiter voranbringen. Dann möchte man junge Menschen irgendwo unterstützen. Das sind Leute, die engagiert weitermachen wollen. Also das finde ich immer wieder faszinierend, wenn es auch um Sachen geht, nachher besondere Leistungen, Bestenehrung, gute Form. Das finde ich hochinteressant. Ich finde aber auch genau die andere Seite sehr faszinierend, wenn, und das ist so ein bisschen meine Situation, wenn die Schule halt nicht perfekt gelaufen ist und wenn die ganzen Umgebungen nicht perfekt waren und man sich dann trotzdem durchkämpft und man es vielleicht auch ein bisschen schwerer hat als andere, wenn man dann in Verbindung mit der Berufsschule, mit den überbetrieblichen Lehrgängen und mit den Ausbildern und den Kollegen da zusammen mit einem jungen Menschen das so weit unterstützen darf, dass das nachher von Erfolg gekrönt wird. Und das ist für mich tatsächlich so interessant und das fasziniert mich immer wieder so, wie daraus Facharbeiter und Menschen werden, die sich weiterentwickeln, dass mir das halt besonders viel Spaß macht.
Ja, ja, danke Frank für deinen kurzen Einblick und natürlich auch für dein Engagement.
Dankeschön.
Ja, weiter geht es mit dem nächsten Ehrenamtler. Der zweite in unserer Runde ist Mika Karls, Obermeister der Tischlerinnung Köln. Hallo Mika.
Hi.
Ja, Michael, die Frage ist ja immer wieder, wie kann es gelingen, neue Mitglieder für die Innungsorganisation und eben auch neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter fürs Ehrenamt zu gewinnen? In Köln fahrt ihr da seit vielen Jahren schon ein ja, recht erfolgreiches Modell. Erzähl doch mal, was macht ihr da so?
Erfolgreiches Modell, tatsächlich fahren wir mehrgleisig. Das erfolgreichste Modell ist tatsächlich unsere Geschäftsführerin. Die Frau Pech, die ein waches Auge auf den Menschen hat, die sich frisch selbstständig machen und die genau deswegen Fragen haben, die dann auch an die Innung und an die Geschäftsstelle gestellt werden. Dazu haben wir in Köln eine Art Schnuppermitgliedschaft für die Innung angeboten, die für kleines Geld einen Einblick in diese ganze Geschichte möglich macht. Die Kontakte entstehen einmal natürlich darüber, dass wir in der Lehrlingsarbeit und in der Abschlussarbeit sehr rege und sehr wach sind. Und ein weiteres Kontaktforum ist der sogenannte Tischlerkreis, der in Köln seit, na sagen wir mal, ungefähr so lange, wie ich mich überhaupt in diesem Berufsfeld bewege, stattfindet. Also schon Anfang der 80er Jahre ist das ein Forum gewesen, in dem sich junge Selbstständige oder Leute, die sich frisch selbstständig machen wollen, getroffen haben ohne irgendeinen, ja, ohne einen Zwang. Also wir konnten damals Veranstaltungen mit bis zu 40 Leute organisieren, die tatsächlich immer in unterschiedlichen Werkstätten stattgefunden haben. Das war eine lokal begrenzte Aktion, die sich eigentlich nur auf den Kölner Stadtraum bezog. Das haben wir inzwischen geändert. Wir laden auch die Kollegen aus dem Umland ein. In dem Fall ist das für uns das Bergische Land, Siegburg, Bonn und auch der Erftkreis. Wir treffen uns dann nicht mehr einmal im Monat, sondern tatsächlich, ich würde sagen, zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Und das Wichtige ist, dass wir jedes Mal dazu auffordern, dass auch Mitarbeiter mitkommen sollen und dass es auch wichtig ist, dass das ein Forum ist, was nicht nur für Innungsmitglieder offen ist, sondern auch für eben andere, die es interessiert. Natürlich in der Hoffnung, dass daraus eine Innungsmitgliedschaft wird, aber erstmal muss man ja mal die Vorteile auf den Tisch legen.
Auf der einen Seite sprecht ihr dadurch natürlich immer wieder neue potenzielle Mitglieder für die Innung an. Gelingt es euch denn dann auch, eben aus diesem Pool ja, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter fürs Ehrenamt, beispielsweise im Vorstand, zu gewinnen?
Schwierig. Also Ehrenamt ist ja sowieso nicht so ganz leicht und das muss ja irgendjemand bekloppt genug sein, seine Freizeit da auszuleben. Tatsächlich ist die beste Möglichkeit, Leute für die Vorstandsarbeit irgendwann auch zu locken, der Weg über den Prüfungsausschuss. Und den Prüfungsausschuss, da gibt es einige, auch junge Gesellen, die aufgrund der eigenen Erfahrungen als erstes mal gerne wissen wollen, wie das überhaupt in so einem Prüfungsausschuss läuft. Wenn wir die Leute einmal kennen, haben wir die Möglichkeit, da ja, dieses ganze Gebilde innung ein bisschen besser zu kommunizieren. Also mindestens die Hälfte unseres Vorstands kommt über diesen Weg in den Vorstand.
Jetzt geht es ja immer wieder auch darum, ja, ich sag mal, neue Generationen von Tischlerinnen und Tischlern anzusprechen. Du hattest es gerade selber auch schon gesagt. Wie sind da deine Erfahrungen? Hat sich da die Art der Ansprache in den letzten Jahren irgendwie verändert? Muss man anders auf die Leute zugehen?
Ja, muss man. Ich habe aber noch nicht raus, wie. Also irgendwas ändert sich gerade. Also ich finde tatsächlich in den letzten Jahren sehr extrem. Ich weiß noch nicht genau, ob Corona irgendwie ein Auslöser gewesen ist an dieser ganzen Sache. Ich finde es auf jeden Fall nicht leicht, da die Ebene zu finden, die für die aktuelle Jugend, also was heißt Jugend, das sind für mich die irgendwie zwischen 20 und 30, die dann sogar frisch ins Berufsleben starten, um das da zu finden, um rauszukriegen, was die sich so vorstellen und was die sich wünschen. Das Forum müssen wir tatsächlich neu aufbauen. Ich hoffe, dass wir da ein paar Leute ins Boot holen können, die da näher dran sind. Ich bin ja schon ein alter Sack. Ich muss mich da eigentlich zurückziehen und muss gucken, dass da Leute, die nicht so weit weg sind, da uns nach vorne bringen.
Es zeigt auf jeden Fall, man muss ständig dranbleiben und dieses Feld ständig beackern.
Unbedingt. Und es hilft sehr an dieser Stelle, das wissen wir zumindest vom Prüfungsausschuss, wenn das so konstruiert ist, dass die Leute da was von mitnehmen können. Also wir wissen zum Beispiel beim Prüfungsausschuss, dass die Fortbildungsveranstaltungen, die wir speziell für den Prüfungsausschuss alle 2 Jahre machen, dass die ein ganz wichtiger Teil sind, dass die Leute dabei bleiben, weil die da was für sich mitnehmen, weil die da ein schönes Wochenende haben an einem guten Ort und weil außer der Arbeit auch noch ein bisschen anderer Input kommt.
Mika, danke für den Einblick, ja, und deine Erfahrungen und ja, weiterhin viel Erfolg bei euren Veranstaltungen.
Ja, vielen Dank, Jens. Bis bald. Tschüss.
Und als Dritte im Bunde darf ich jetzt noch Brigitta Hagemann in der Lauschwerkstatt begrüßen. Hallo, Brigitta.
Ja, hallo, Jens.
Ja, Brigitta, du bist seit einigen Jahren die Obermeisterin der Tischlerinnung Münster und man muss es leider so sagen, auch die einzige Obermeisterin, die wir derzeit in Nordrhein-Westfalen haben. Du persönlich und auch wir als Verband würden uns natürlich wünschen, wenn es mehr Frauen im Ehrenamt gäbe, aber das ist leider nicht ganz einfach. Woran liegt das?
Ja, woran liegt das? Das haben wir uns ja schon wirklich häufig gefragt. Ich denke, junge Frauen, die in unserem Beruf einsteigen und die auch in unserem Beruf weitermachen wollen, gibt es. Ich habe in den letzten Jahren oder gerade in der letzten Zeit einige junge Frauen kennengelernt, die ihre Meisterprüfung gemacht haben, die Gestalterinnen im Handwerk als Prüfung bestanden haben. Das sind ja doch potenziell erstmal Frauen, von denen man vermuten kann, dass sie das Tischlerhandwerk so gut finden, dass sie da weitermachen wollen. Die sind natürlich nicht zwangsläufig damit bei uns in der Innung, weil sie ja auch nicht zwangsläufig selbstständig sind. Aber es sind ja auch, das weiß ich ja von einigen unserer Kollegen, die Töchter bereits in den Betrieben, so dass wir da vielleicht auch mal eine Chance haben in der näheren Zukunft hoffentlich, dass da mal die eine oder andere auch auf einen Obermeisterposten nachrückt, wenn sie dann überhaupt erstmal hoffentlich in die Vorstände gewählt werden.
Wenn man sich so die Ausbildungszahlen anschaut, ist der Anteil an weiblichen Auszubildenden in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, von 9% im Jahr 2010 auf knapp 16% in 2022. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit auch mehr Frauen den Weg ins handwerkliche Ehrenamt finden?
Ja, erstmal ist natürlich die Zahl schön, dass es mehr geworden sind, die überhaupt die Ausbildung machen. Aber trotzdem ist ja damit nicht gesagt, dass sie überhaupt ins Ehrenamt kommen können. Denn da müssen sie dann erstmal, denke ich, schon eine etwas gehobene Position haben, damit sie dann in den Vorständen mitarbeiten, auch als Delegierte ihrer Firmen gegebenenfalls. Wobei ich da ganz optimistisch bin, eben dadurch, dass viele Frauen ja auch sofort eine weitere Bildung machen, also nicht nur beim Gesellenbrief stehen bleiben, glaube ich schon, dass es da Frauen geben wird in der näheren Zukunft, die Qualifikation zumindest hätten, in den Vorständen auch zu arbeiten. Und die Frage ist eben, finden Sie eine Firma, in der die Stimmung in der Firma so gut ist, dass Frauen sich dort wohlfühlen? Denn das typische Baustellengehabe, das möchten wir nicht so gerne. Kann ich einfach mal so mich mit einschließen? Wenn ich natürlich erstmal in der Arbeitsvorbereitung bin, dann habe ich eine andere Position, weil ich dieses typische Baustellengehabe nicht mehr so mitbekomme. Aber ich glaube schon, wir müssten schon unsere männlichen Kollegen fragen, ob sie mit Frauen arbeiten wollen. Und dann müssen sie vielleicht auch versuchen, ihre Mitarbeiter auch davon zu überzeugen. Ich sage das mal einfach so ziemlich neutral.
Brigitta, vielen Dank für deine Einschätzung. Es wäre schön, wenn du nicht mehr lange einzige Obermeisterin in NRW bleibst.
Ja, wir werden es sehen. Ja, es wäre sehr schön, wenn ich nicht die Einzige bleiben würde. Ja, das wäre sehr schön.
Ja, Frau Höges, die drei Beispiele zeigen, dass Ehrenamt ganz viel mit persönlicher Haltung zu tun hat und dass man viel von sich und seinem Engagement hineingibt, das hatten Sie ja auch schon gesagt, dass man aber auf der anderen Seite viel auch wieder zurückbekommt und auch ja Kraft aus seinem Einsatz ziehen kann. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was spiegeln die ehrenamtlich Tätigen Ihnen da zurück?
Ja, eigentlich genau das auch, ne? Die Ehrenamtlichen stecken unglaublich viel in ihre Tätigkeiten hinein, aber sie wissen halt auch, wofür sie es tun. Ne? Wieder, was wir vorhin zu der Motivation einfach sagten, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man sich engagiert, und sehr viel Leidenschaft steckt da drin, die eigene Überzeugung steckt da drin, und genauso vielfältig wie die Motivation ist dann auch eben die Kraft, die sie ziehen, die ist genauso individuell wie eben die Frage nach dem Warum.
Sie hatten das vorhin auch schon mal angesprochen, viele engagieren sich neben ihrer Tätigkeit in der Handwerksorganisation ja auch noch in anderen Bereichen ehrenamtlich, also im Sportverein, im Naturschutz, bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also im Grunde so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich mich schon engagiere, dann richtig. Liegt das so ein bisschen, oder ist das ist eine Haltungsfrage, wenn ich mich dann schon engagiere, dann mache ich das auch richtig?
Ja, also bestätigen können wir das auf jeden Fall. Da kann ich auch mal ein ganz tolles Beispiel nennen. Wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass sich eine unglaublich hohe Zahl auch zivilgesellschaftlich engagiert. Das haben wir auch in unseren Veranstaltungen immer wieder auch erlebt, dass die meisten auch sagen, ja, ich mache ja auch noch das und das. Und dann mache ich auch noch das und das. Leider habe ich nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Aber um jetzt mal besonders ein paar hervorzuheben, wir hatten im Juni diesen Jahres eine Veranstaltung Ideenforum Junges Ehrenamt NRW. Das war ein Workshop mit jungen engagierten Handwerkerinnen und Handwerkern, aber bewusst mit dem Fokus, einmal einzuladen, diejenigen, die sich über das Handwerk hinaus engagieren. Und da hatten wir junge Meisterinnen und Meister aus verschiedenen Gewerken. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch über die Ehrenämter gesprochen. Und das ging von bis. Also der eine war tätig beim Roten Kreuz in verschiedenen Funktionen, nicht nur im Rettungswagen, sondern er macht dann auch noch Jugendfreizeitleiter und noch Kurse in Erster Hilfe. Eine Friseurin engagierte sich bei den Barber Angels. Das ist eine Vereinigung, die Menschen, die sich keinen Friseurbesuch aus welchen Gründen auch immer leisten können, in der Freizeit die Haare schneidet. Dann war dabei eine Meisterin auch aus dem Tischlerhandwerk, die sich für Handwerk hilft, engagiert. Und was dann besonders toll noch war im Anschluss, gab es die Veranstaltung Treffpunkt Ehrenamt, die jährlich stattfindet auf Schloss Rasfeld. Und in diesem Rahmen wurden diese jungen Engagierten von der Ministerin Mona Neubauer geehrt für ihr Engagement. Und das war natürlich eine super Veranstaltung und im feierlichen Rahmen da einfach diese Ehrung nochmal zu erfahren. Also unterm Strich, ja, kann ich durchaus bestätigen, und wirklich ganz toll, was wir für tolle Menschen da einfach kennenlernen durften.
Schaut man einige Jahre zurück, dann also ein gewisser traditioneller Automatismus ja noch deutlich weiter verbreitet, also nach dem Motto, der Großvater war Handwerker, der Vater war Handwerker, die Kinder wurden logischerweise auch Handwerker. Alle waren in Erinnerung und das ehrenamtliche Engagement wurde ja in gewisser Weise von Generation zu Generation ja weiter vererbt. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Das Thema Betriebsnachfolge ist insgesamt schwierig. Das ist kein Geheimnis. Übergaben, wenn sie denn gelingen, finden vielfach eben auch nicht mehr in der Familie statt. Wie wirkt sich das auf das Thema Ehrenamt aus? Was hat sich da in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schon Jahrzehnten verändert?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, das wir immer wieder vernehmen in unseren Veranstaltungen. Meistens wird diese Grundhaltung, ich übe ein Ehrenamt aus, in der Familie weitergegeben. Ne, man kennt das von den Eltern, das ist ganz normal, das gehört einfach dazu. Auch wenn es Zeit in Anspruch nimmt. Und für die Kinder ist es dann selbstverständlich, das ganz genauso zu machen. Vielleicht nehmen die auch ein anderes Amt oder wählen sich was anderes aus, aber die machen halt ihr eigenes Ding. Aber das ist einfach diese Grundhaltung, ne? Das ist akzeptiert, das gehört dazu, ist vielleicht auch vorausgesetzt. Aber für Angestellte, die sich gern engagieren würden, ist es sehr hilfreich, wenn die Betriebsinhaber selbst ehrenamtlich engagiert sind und dann auch das Engagement der Mitarbeitenden unterstützen. Ne, das ist schon ein Thema, denn dann können die Engagierten auch ihre Termine sehr beruhigt wahrnehmen, zum Beispiel im Prüfungsausschuss, ohne Angst vor Ärger, Stress oder kritischen Situationen haben zu müssen. Es geht dann darum, den Chef auf seiner Seite zu haben und vielleicht auch sogar gemeinsam was auf die Beine zu stellen.
Ja, an dieser Stelle passt nochmal ein ganz kleiner Exkurs, denn wir als Verband haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie man möglicherweise eben nicht nur Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen, sondern auch Betriebsangehörige stärker ins Ehrenamt und dann auch in die Gremienarbeit auf Verbandsebene einbeziehen kann. Was wir dafür gemacht haben, kann uns am besten Dr. Johann Quattmann, der Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW, erklären. Hallo Herr Quattmann.
Hallo Herr Südmeier.
Ja, den Personenkreis für das Ehrenamt erweitern, das war das Ziel. Welche Voraussetzungen mussten dafür geschaffen werden?
Naja, wir hatten ja erstmal als handwerklicher Verband die Ausgangslage, dass die Verbandssatzung aus älteren Zeiten stammte und auch der Denke der Handwerksordnung folgt. Und die Handwerksordnung atmet wie jedes Gesetz den Geist ihrer Zeit, in dem Fall eben den Geist des Jahres 1953, wo Handwerksbetriebe tendenziell klein aufgestellt waren. Das heißt, der Gesetzgeber hat den Betrieb vor Augen mit einem Meister, drei Gesellen, zwei Auszubildenden und der Ehefrau, die dann noch nebenbei im Betrieb geholfen hat. Und so sind auch die Regelungen für die Wählbarkeit für ehrenamtliche Gremien aufgestellt. Das heißt, die Handwerksordnung geht davon aus, es gibt einen Unternehmer, Einzelunternehmer, der dann der rechtliche Vertreter des Betriebes ist, auf Innungsebene die Stimme des Betriebes wahrnimmt und auch gewählt werden kann. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt haben sich in den letzten 70 Jahren die Verhältnisse ja auch sehr, sehr verändert. Das heißt, wir haben auch mittlerweile viel größere Handwerksbetriebe, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, ganz andere Strukturen in den Betrieben. Und dem wollten wir Rechnung tragen, indem wir die Satzung dann entsprechend verändert haben. Es ist beim Verband jetzt also nicht mehr nur der Betriebsinhaber oder die Inhaberin als rechtlicher Vertreter des Betriebes wählbar, sondern für alle Gremien mit Ausnahme des Vorstandes sind auch andere Betriebsangehörige wählbar. Das heißt also, jeder, der im Betrieb mitarbeitet und dem Betrieb angeschlossen ist, kann für ein Amt im Verband vorgeschlagen werden, in einem Ausschuss, Ausschuss der Öffentlichkeitsarbeit oder in einem Ausschuss Betriebstechnik. Und so können wir den Kreis der für das Ehrenamt tätigen Personen eben deutlich erweitern und auch Menschen mit einbinden, die vielleicht nicht in der alten Denke aus der Familie heraus einen Betrieb übernehmen sollen, sondern aus der Mitarbeiterschaft einen Betrieb übernehmen sollen und auch gleichzeitig ins Ehrenamt wachsen sollen. Natürlich können auf dem Wege auch Frauen deutlich stärker im Verband berücksichtigt werden, weil in der alten Form war es so, wenn der Mann schon als Obermeister oder als Lehrlingswart in der Innung tätig war, dann war das passive Wahlrecht, also die Wählbarkeit, schon auf diese Person festgelegt. Und die Frau hätte gar nicht mehr für ein Amt auf Innungsebene oder auf Verbandsebene antreten können. Und das brechen wir hiermit jetzt auch auf und erweitern den Kreis auch insofern etwas. Natürlich erhoffen wir uns dadurch, dass wir die Basis für das handwerkliche Ehrenamt insgesamt erweitern, die Arbeit in den Gremien des Verbandes weiter aktiv halten und gleichzeitig auch mehr Fachwissen aus den Betrieben in den Gremien abbilden können, indem dann zum Beispiel auch der angestellte Architekt im Betrieb im Gestaltungsausschuss tätig wird oder die Ehefrau des Inhabers im Ausschuss Tarifwesen oder in anderen Gremien eben. Die eine Ausnahme haben wir belassen beim Vorstand, weil der Vorstand eben auch so etwas die Gesamtgeschicke eben des Verbandes regelt, als höchstes Gremium nach der Mitgliederversammlung. Und da haben wir dann schon gesagt, okay, das sollte dann schon auch an der Person hängen, die für den Betrieb rechtlich dann auch die Stimme wahrnimmt. Da ist noch eine kleine Einschränkung. Ansonsten sind wir da aber, glaube ich, gerade jetzt sehr weit aufgestellt, sehr breit aufgestellt und hoffen sehr, dass sich diese Änderung auch in den Köpfen der Mitglieder eben festsetzt und wir bei den Wahlen in den nächsten Jahren, also jetzt in diesem Jahr stehen ja schon Wahlen an, wir merken schon, dass es auch hier und da auch angekommen ist bei den Betrieben, aber wir das in den nächsten Jahren dann auch deutlich weiter ausbauen können.
Herr Quattmann, danke für die Info.
Sehr gerne.
Ja, Frau Höges, solche institutionellen Voraussetzungen sind natürlich das eine und auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch die richtige Motivation. Wie kann es gelingen, die jüngere Generation für das Ehrenamt zu gewinnen? Denn Mika Kalz hatte da vorhin schon so ein bisschen was zu gesagt, dass er da auch noch nicht so das richtige Packend für hat. Wissen Sie, wie es geht?
Also wissen tue ich es tatsächlich auch nicht, aber wir beobachten ja auch viel, hören zu, fragen nach. Und was ja ganz offensichtlich ist, junge Leute wollen in ihren Leistungen anerkannt werden. Sie wollen Verantwortung übernehmen. Und da muss man insgesamt die jungen Menschen verstehen, was sie antreibt, wie sie heute denken und was sie erwarten in ihrer Arbeitswelt, von ihrer Zukunft, von ihrer Peergroup. Und diese sogenannte Work-Life-Balance, die in aller Munde ist, die wird viel diskutiert, oft auch kritisch beleuchtet, oftmals auch naserümpfend gesehen. Ja, es gibt viele Diskussionsrunden zu dem Thema, sind junge Leute heute fauler als früher oder heute will ja keiner mehr arbeiten? Unsinn. Wir haben in unseren Veranstaltungen so tolle junge Menschen kennenlernen dürfen. Junge Leute mit Zielen, mit Power, mit Ideen und einer unglaublichen Leistungsbereitschaft und Hut ab vor deren Leistungen. Ich glaube, es geht ganz, ganz viel um Respekt vor der Gen Z, wie man sie ja auch nennt, um Kommunikationsbereitschaft, um Zulassen neuer Ideen und einfach auch machen lassen, auch wenn es nicht so leicht fällt. Und auch wenn manche Themen für einen selbst auch Neuland sind. Und was junge Menschen antreibt, ist, ja, wie wir eigentlich jetzt vorhin auch schon mehrfach gesagt haben, einfach verschieden, ne? Von Mensch zu Mensch verschieden. Deswegen müssen wir halt fragen. Und wenn es um Verantwortung geht, warum könnte man nicht einfach jungen Mitarbeitenden die Verantwortung für ein vielleicht soziales Projekt des Betriebes mal übertragen? Zum Beispiel könnte, das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Malerbetrieb einen Raum in einer sozialen Einrichtung renovieren oder ein Schreinerbetrieb macht eine Ferienaktion für benachteiligte Kinder, baut ein Clubhaus aus Holz oder sowas. Und wenn man da auch als junger Mensch mitverantwortlich dafür ist, in der Ansprache fällt es einem vielleicht leichter, die Zielgruppe zu erreichen. Wenn man sowas geschafft hat, dann stärkt das das Selbstvertrauen ungemein und ist auch für den Betrieb selbst nicht uninteressant. Stichwort Engagement von Unternehmen.
Sich ehrenamtlich, also freiwillig zu engagieren für eine Sache, heißt, ein ziemlich wertvolles Gut zur Verfügung zu stellen, nämlich Zeit. Sie hatten das gerade schon gesagt, diese Work-Life-Balance, man ist da dann schnell bei dem Punkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Freizeit und dann auch noch Ehrenamt obendrauf. Manche wollen sich vielleicht ehrenamtlich engagieren, Sie sagen das, also die jungen Leute sind durchaus interessiert und engagiert. Auf der anderen Seite möchten Sie sich vielleicht aber auch nicht so strikt festlegen und an feste Strukturen binden. Muss man da möglicherweise organisatorisch das Thema Ehrenamt noch auch ein bisschen anders denken?
Ja, wir hören tatsächlich sehr häufig, dass sich junge Menschen nicht langfristig festlegen wollen, dass das eher abschreckend sein kann. Gut, jetzt haben wir durch unsere Erfahrung natürlich auch mitgekriegt, gibt auch das Gegenteil, ne? Ich habe ja auch geschildert, welche Ehrenämter hier die Teilnehmenden hier von unserem Ideenforum wahrnehmen. Das sind ja schon auch Ämter mit einer Perspektive. Aber wenn man auch wieder den Blick insgesamt auf die jungen Leute wirft, es ist so ein großer Gegensatz, ne? Einerseits wird den jungen Menschen auch gerade durch die sozialen Medien vermittelt, du kannst die Welt erobern, die Welt bereisen. Du kannst, wenn du gut ausgebildet bist, überall arbeiten und du kannst dich überall selbst verwirklichen. Und auf der anderen Seite wird erwartet, dass sie langfristig denken und ein, ja, in Anführungsstrichen, gesetzteres Leben dadurch dann führen. Und das passt natürlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Deshalb, ja, ist es denkbar und wird auch vielfach so gewünscht, dass man vielleicht hingeht und eher zeitlich begrenzte Engagements anbietet. Wenn ich weiß, hier geht meine Reise im Leben hin, und ich bin schon ein bisschen gesettelter, dann bleibe ich hier wohnen, dann ist das auch wieder was anderes. Dann kann man auch wieder eine andere Perspektive aufnehmen. Nur man muss halt auch sagen, dass viele Ehrenämter im Handwerk ja auch gar nicht denkbar sind, wenn man so kurzfristig in Projekten denkt. Da geht es ja auch um Reinwachsen, um eine Verantwortung, auch um das Wissen, wie funktioniert überhaupt so ein Ausschuss. Es gibt ja immer jemanden oder zumindest einige, die diese Erfahrung benötigen, um halt das Ganze auch am Laufen zu halten, zu planen. Deswegen ist das schon sehr knifflig.
Aber vielleicht sind so eher kurzfristig angelegte Dinge ja auch durchaus was, um mal so ins Thema Ehrenamt reinzuschnuppern. Und so, das habe ich jetzt auch ein bisschen rausgehört, ist es ja so, wenn man da einmal die Erfahrung gemacht hat, dass man da wirklich auch ja selbst was rauszieht und einem das gut tut und Kraft daraus schöpft, vielleicht treibt einen das dann an, auch weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Und man könnte ja auch einfach sagen, hier, mach doch mal 3 Monate einfach bei uns so als Mitläufer. Guck doch einfach mal zu oder du kannst dann ja auch schon mal so eine kleine Aufgabe übertragen bekommen und dann kannst du dich kümmern und wenn es dir Spaß macht, dann schauen wir weiter und dann sind wir aber auch da und helfen dir, wir stehen an deiner Seite, du machst das nicht alleine, musst du auch gar nicht, um Gottes Willen, und dann reden wir mal, dann wird das schon.
Apropos helfen, zum Schluss nochmal zurück zu dem Aufgabenbereich der Ehrenamtsakademie. Vielleicht können Sie nochmal so ein bisschen einordnen bzw. einen kleinen Überblick geben. Welche Angebote haben Sie, um bereits ehrenamtlich Engagierte bei ihren Aufgaben zu unterstützen?
Ja, wir haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt mit einer ja ganz guten bunten Mischung. Einmal haben wir niederschwellige Angebote, in denen es um die, ja, sage ich mal, reine Wissensvermittlung geht. Das sind hauptsächlich Online-Angebote in den Abendstunden. Ja, wir haben versucht, Arbeitnehmer- und arbeitgeberfreundliche Zeiten zu finden und es eben auch nicht zu lang zu überspitzen. Dann haben wir Präsenzformate, die zum Beispiel halb- oder ganztägig sind, wie beispielsweise hatten wir jetzt Coachings zum Thema Kommunikation unter Stress, Konflikte lösen, hört sich auch erstmal so ein bisschen knifflig an, ist aber ein Thema, das sich ja auch durch alle Ehrenämter ziehen kann. Ob es ein Konflikt in einer Sitzung ist, ein Missverständnis, das durch falsche Kommunikation entstanden ist oder jemand möchte seine Meinung verständlich darbringen, steht allein da und braucht jetzt ein paar Tricks, wie er sich da durchsetzen kann. Und dann haben wir kreative Präsenzformate, die ein bisschen spezieller sind. Hier geht es uns darum, Ehrenamtliche zusammenzubringen, auch organisationsübergreifend. Denn wir stellen immer wieder fest, die Herausforderungen ähneln sich. Und wie kann man besser Lösungen finden, als wenn man gemeinsam mit Leuten darüber spricht, die Ähnliches erleben, vielleicht auch schon Lösungen gefunden haben, Best-Practice-Beispiele geben können. Diese Veranstaltung planen wir dann gemeinsam mit unseren Partnern. Und stellen das dann immer unter ein bestimmtes Thema, das der Partner dann eben auch bearbeiten möchte, ne? Oder man sagt, oh, hier hätten wir mal Bedarf. Können wir da auch gemeinsam was zusammen auf die Beine stellen? Und genau, nicht zu vergessen, auch Workshops zu handwerkspolitischen Themen gehören natürlich auch dazu.
Und das ist ja alles immer gewerkeübergreifend. Das heißt, da kommen auch Leute aus unterschiedlichen Gewerken zusammen. Die haben aber wahrscheinlich alle so, ich sag mal, die gleichen Probleme, oder?
Richtig, genau. Ja. Genau. Und das macht es eben auch so spannend, ne? Dass jemand aus einer Innung mit jemandem von den Unternehmerfrauen und einem Handwerksjunior dann zusammenkommt und man sagt, Mensch, ist ja bei uns ähnlich.
Gibt es denn auch noch Angebote beispielsweise für Innungen, wo sie auch unterstützend tätig werden, wenn es darum geht, neue Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen zu gewinnen?
Ja, also die Innungen können ja selbst einmal ganz normal an den Angeboten der Ehrenamtsakademie teilnehmen. Das ist ja komplett offen. Einfach anmelden und teilnehmen. Und dann können die Innungen aber auch selbst auf uns zukommen natürlich und sagen, hier, wir hätten hier Bedarf. Wir würden gerne mal dieses Thema bearbeiten oder wir würden uns gerne damit beschäftigen. Was können wir denn da zusammen auf die Beine stellen? Und da können wir dann mit unserem Rat, mit unseren Möglichkeiten unterstützen und ein eigenes Konzept dann erstellen, was unter dem Dach der Ehrenamtsakademie dann eben durchgeführt wird. Wir versuchen, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen, natürlich auch das Thema Ehrenamt immer weiter noch in die sozialen Medien zu bringen, weil wir merken, da wird einfach ganz viel geguckt und auch gehört und eben dadurch auch junge Menschen anzusprechen. Ne? Zum Beispiel hatten wir jetzt neulich Teaser produziert, die wir auch auf Instagram veröffentlicht haben und versuchen einfach mehr in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Und das hängt ja damit dann auch wieder zusammen, neue Ehrenamtliche zu gewinnen und auch eben Innungen unterstützen zu können.
Frau Hüges, danke für den Überblick und ja, wie am Anfang schon gesagt, hoffe ich, dass wir diejenigen, die schon im Ehrenamt tätig sind, weiter motivieren konnten und dem einen oder anderen Lust gemacht haben, sich dem Thema Ehrenamt vielleicht ein bisschen mehr zu nähern. Wenn sich jemand mit Ihnen in Verbindung setzen will und mehr über die Ehrenamtsakademie erfahren möchte, was kann er dann am besten tun?
Kontakt aufnehmen, persönlich. Kontaktdaten finden die Interessierten auf der Webseite der Akademie des Handwerks Schloss Rahsfeld und aber auch auf der Webseite der Ehrenamtsakademie, die Webseite Schloss Rahsfeld www.akademie-des-handwerks.de. Und Ehrenamtsakademie www.ehrenamtsakademie-handwerk.de.
Wunderbar. Vielen Dank, Frau Höges, für das Gespräch und wie gesagt für den Überblick über das Thema Ehrenamt.
Herr Südmeier, ich danke Ihnen.
Danke natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Für Anregungen, Kritik, Themenvorschläge gerne unsere E-Mail-Adresse verwenden, lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.